Radioprogramm
mit der Bereitstellung gehabt. Und als nächstes wird der Frank Wichert, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Duisburg, einen Vortrag über Medien und Krieg halten. Als langjähriger Aktivist der Friedensbewegung bin ich selbst oft an Kampagnen beteiligt gewesen. Manche von uns werden sich vielleicht noch erinnern können, wie unser seinerzeitiger Bundespräsident Kurt Waldheim immer von Campaigns gesprochen hat. Ich glaube, das alles hätte nicht vermuten lassen, dass einmal ein Generalsekretär der NATO dabei, wenn zig Brücken in einem Land bombardiert werden, wenn 10.000 Menschen regelrecht hingerichtet werden, dass das Ganze dann als Luftkampagne und nicht als Angriffskrieg bezeichnet wird. Das weist für meines Erachtens darauf hin, dass Sprache und die Darstellung von Sprache in den Medien und der Krieg von ganz eminenter Bedeutung sind. Und ich möchte und freue mich deshalb, dass Frank Wichert uns jetzt dazu einige theoretische Ausführungen darlegen wird.
Ja, schönen Dank. Ich möchte mich zunächst mal für die Einladung ganz herzlich bedanken, denn ich denke, angesichts von einer Berichterstattung der hegemonialen Printmedien, in denen dieses Thema nahezu verschwunden ist und nur noch in kleinen Auszügen diskutiert wird, halte ich eine solche Veranstaltung nach dem Krieg, ist vor dem Krieg, für sehr wichtig, die sich der Thematik widmet, dass man sich nochmal Fragen vergegenwärtigt, wie kann es dazu gekommen oder wie ist es dazu gekommen? Warum haben viele Menschen nicht in dem Maße protestiert, wie es vielleicht zu erwarten gewesen wäre, 50 Jahre nach einem militärischen Einsatz deutscher Soldaten? Hat Deutschland wieder Krieg geführt, ganz massiv mit Tornado und weiteren militärischen Einheiten eingegriffen? Und aus unserer Perspektive ist natürlich noch eine besondere Fragestellung, wie es gerade unter einer rot-grünen Bundesregierung dazu kommen konnte, dass deutsche Soldaten erneut auf dem Balkan Krieg führen. Ich habe meinen Vortrag genannt, die Medienkonstruktion des Krieges, und stelle mir die Frage, angesichts des verstörenden Gegensatzes zwischen dem friedenspolitisch und humanitär katastrophalen Ergebnis der Militärintervention auf dem Balkan und dem zweifelhaften, aber offenkundigen Erfolg bei der Remilitarisierung deutscher Politik, will ich im Folgenden einige Überlegungen zur Funktion und den strukturellen Voraussetzungen des klassisch-dokumentarisch-politischen Massenmedien in Hinblick auf Kriege vom Typ des jüngsten NATO-Angriffs, die sogenannte Kriseninterventionskriege, vorstellen. Ich gehe dabei von der Hypothese aus, die Kriseninterventionskriege der weltweit führenden Industriestaaten, kurz der G7, sind trotz ihrer Flexible Response statt Eskalationslogik keine totalen Kriege im Sinne Clausewitz mehr. Sie kommen ohne militärische Massenmobilisierung in den eigenen Gesellschaften aus und lassen diese auch weitgehend unberührt. Es gibt keinen Ausnahmezustand. Die Normalität, ein sehr wichtiger Begriff für uns, muss auf jeden Fall gewahrt bleiben. Kurz, es soll sich um Kriege handeln, die außerhalb der alltäglichen Lebenswirklichkeit der westlichen Gesellschaften in aller Welt geräuschlos und effizient von Spezialisten geführt werden. Es handelt sich um Kriege, die deshalb nach dem Selbstverständnis ihrer Herren die Bezeichnung nicht mehr verdienen. Wenn überhaupt, handelte es sich um weltweite Feuerwehr- oder Polizeieinsätze, die aktiv regulierend in lokal begrenzte Krisentendenzen und Denormalisierungsrisiken intervenieren. Dieses Selbstverständnis formuliert zugleich ihren gesellschaftlichen Auftrag und die Grenzen ihrer Legitimität und Glaubwürdigkeiten. Unter den Bedingungen westlicher, liberaler Demokratien müssen die Einsätze den Charakter effektiver Interventionen haben. Keinesfalls darf ihre extreministische Dimension sichtbar werden, die in der Vernichtung zivilisatorischer Grundstrukturen einschließlich der in sie eingebundenen Menschen durch den räumlich und zeitlich unvorstellbar dicht geballten Einsatz von Hightech-Waffen besteht. Mit anderen Worten, auf keinen Fall darf der Eindruck entstehen, dass diese Interventionen die Katastrophe sind, die sie bekämpfen sollen. Die Fragen der Legitimation, des gesellschaftlichen Auftrags sowie der Glaubwürdigkeiten bezeichnen präzise die Schnittstelle zwischen der arbeitsteilig ausdifferenzierten Praxis der hochprofessionellen Hightech-Militärs und dem System der klassischen dokumentarisch-politischen Massenmedien im Print- und im audiovisuellen Bereich. Die Kriseninterventionskriege existieren im Alltag der kriegsführenden NATO-Staaten nur in den Medien. Das macht deren Bedeutung aus. Information, Warfare an der Heimatfront ist Teil der Wirklichkeit dieser, wie in der Zeit zu lesen war, postmodernen Kriege. Die erste Funktion der dokumentarisch-politischen Massenmedien für die Führbarkeit von Kriseninterventionskriegen liegt damit im Bereich der Eskalation. Das heißt, der Diagnose einer lokalisierten, krisenhaften Denormalisierung eines sogenannten Krisenherdes. Und dann der jegliche Alternativen, zum Beispiel etwa durch Selbstregulation, ausschließenden Artikulation des dringenden Handlungsbedarfs für eine Intervention der Spezialisten. Ihre zweite anschließende Funktion ist sodann die Normalisierung des Militäreinsatzes zu einem gesellschaftlich-kulturellen Ausnahmezustand, der keiner ist. Ein Zitat von Prüm. Natürlich muss bei der Frage nach der medienöffentlichen Sichtbarkeit bzw. Erfahrbarkeit von Kriegen zunächst die enorme Bedeutung rigoroser militärischer Zensur und Desinformation anerkannt werden. In dem ARD-Fernsehbeitrag von der Krise zum Krieg, den anschließenden Gesprächen, sind genug Beispiele dieser eklatanten Manipulation der Informationslage genannt worden. Ich will im Folgenden jedoch von weiteren diskursiven Verfahren sprechen, die in der dokumentarisch-politischen Massenmedien darüber hinaus Sichtbarkeiten regulieren und denen militärische Zensur und Desinformation ebenfalls unterliegen. Verfahren der Konstitution massenmedialer Wirklichkeit durch Integration der laufenden, spontan und teilweise kontingent anfallenden Inputs an Informationen, Bilder und O-Tönen in diskursive Strukturen, vor allem symbolische und narrative Strukturen. Die Problematik einer massenmedial vermittelten gesellschaftlichen Erfahrung des Interventionskrieges ist meines Erachtens nicht im Hinblick auf korrekte mediale Präsentation zu diskutieren. Also es geht nicht um die genaue Darstellung von Informationen, das ist gar nicht der Punkt. Hightech-Kriegsführung, hier stimme ich dem Medientheoretiker Friedrich Kittler zu, spottet totalisierender Erfahrbarkeit. Für wichtiger halte ich die möglichen Anschlüsse. Clausewitz hätte von Friktionen gesprochen, die sich durch die Medien zwischen der selbstgenügsam funktionierenden Kriegsmaschinerie und anderen Erfahrungs- und Wissensbereichen hier in den NATO-Ländern ergeben. Erst diese Kurzschlüsse und Kopplungen transformieren die Repräsentation eines fernen Geschehens in die Lebenswirklichkeit gesellschaftlichen Alltags. Es bedeutet einen entscheidenden Unterschied, ob die Bilder einer brennenden Fabrik in den Zusammenhang des gesellschaftlichen Wissens vom ewigen Kampf des Guten gegen das Böse oder von Industrieunfällen und Risikotechnologien geraten. Entsprechend sind diese Kopplungen einerseits denkbar als notwendige oder zumindest unterstützende Antriebsriemen der Kriegsmaschine, andererseits jedoch als mehr oder weniger empfindliche Störung eines weiteren Ablaufs. Mit welchen gesellschaftlichen Erfahrungsbereichen und welchem Wissen ergeben sich in den Medien bezogen auf die spezifisch neue Form des Interventionskrieges Friktionen? Die allererste ergibt sich durch das Alltagsritual der Massenmedien selber. Dessen vertraute und vorhersehbare Strukturen sind bereits solche Produktionsinstanzen und Garanten von Normalität selbst. Darüber hinaus eröffnet das Ritual der Medien durch die enge Kopplung an den politischen Diskurs bereits das Feld politischen Handelns. Im Falle des NATO-Bombenkrieges kann Vera Gasarow deshalb in einem FR-Kommentar die merkwürdige Atmosphäre des Geschehens lassen, die zu Kriegsbeginn zum Beispiel von Jan Ross in der Zeit meinte, beobachten zu können, als verantwortungsbewusste staatsbürgerliche Akzeptanzbekundung darstellen. Ich zitiere: Zum ersten Mal seit über 50 Jahren ist Deutschland direkt in einem Krieg verwickelt, der das Land reagiert, vor allem mit Erschrecken. Kein Hurra-Patriotismus, keine Militärverherrlichung, keine innere Aufrüstung. Für eine Weile sind selbst die nacktbusigen Pin-Up-Girls zugunsten von Spendenaufrufen von den Titelseiten der Boulevardblätter verschwunden. Sonder- und Blickpunktdiskussionen über Kosovo verzeichnen unverändert hohe Einschaltquoten. Die Hilfsbereitschaft der Deutschen erreicht Rekordniveau. Der Krieg ist zum Glück noch nicht Gewohnheit geworden. Einen sozialen Auftrag an die militärischen Regulationsspezialisten kann im mediopolitischen Diskurs westlicher Demokratien offensichtlich nur als ein Ergebnis funktionierender gesellschaftlicher Deliberation erteilt werden. Dazu müssen Medien und Politik zum einen beweisen, dass entgegengesetzte Positionen, Kriegsbefürworter und Kriegsgegner, sich im gleichen Diskurs artikulieren. Repräsentativ besetzte Talkrunden und Expertenhearings im Radio und Fernsehen, die breite Dokumentation externer, auch friedenspolitischer Beiträge in den überregionalen Zeitungen oder der kriegsbegleitende Briefwechsel von Ego Bahr und Erhard Eppler in der Zeit sollen dies leisten. Haben wir gerade schon darauf verwiesen. Zum anderen muss aber auch die staatsbürgerliche Partizipation an dieser Debatte zur medienöffentlichen Sichtbarkeit gebracht werden. Dafür steht zum Beispiel der zitierte Kommentar Vera Gasarow ebenso wie die laufende statistische Selbstbeobachtung der Massenmedien. Und schließlich müssen, um glaubwürdiges Funktionieren der Medien selbst zu belegen, innerhalb des mediopolitischen Diskurses die zensurbedingten Grenzen der Recherche und Informationsübermittlung reflektiert werden, die gebetsmühlenartig wiederholte Formel von der Wahrheit als erstem Opfer des Krieges, wiederum Experteninterviews bis hin zu Scharpings und Fischers Klagen über die restriktive US-Informationspolitik gegenüber den Verbündeten, übermitteln diese Dimension medialer Selbstreferenz. Eine Denormalisierung des funktionierenden Medienrituals hätte demgegenüber zum Beispiel der Hinweis an das Publikum bedeutet, dass man sich schon viel Zeit nehmen müsse, um sich angemessenem Umfang zu informieren. Und entsprechend der sonst in den Tagesthemen gerne erteilte volkspädagogische Rat Ulrich Wickerts in diesen Tagen eventuell gelautet hätte, die Tagesthemen sind konzeptionell nicht in der Lage, sie umfassend zu diesem Krieg zu unterrichten, geschweige denn ihr Urteil angemessen zu orientieren oder sie an der gesellschaftlichen Debatte um den Bundeswehreinsatz zu beteiligen. Sie sollten deshalb weitere Beiträge zum Thema möglichst auf anderen Kanälen verfolgen und darüber hinaus vor allem auch intensiv unterschiedliche Zeitungen lesen, wo auch Fachleute sich ausführlich und sorgfältig äußern können, wie wir es hier im Fernsehen gar nicht bieten können. Insbesondere möchte sie auf das neue Medium des Internets verweisen, das ihnen eine in den Massenmedien bisher unbekannte Bandbreite und Vielstimmigkeit an Informationen und Reflexion bereitstellt und ihnen zugleich auch ein Forum für eine Beteiligung an der öffentlichen Debatte bietet. Das wäre ein Witz gewesen. Weit entfernt von solchen Eingeständnissen produziert die dokumentarisch-politische Berichterstattung innerhalb des Medienrituals, das den militärischen Ausnahmezustand eine beruhigende Erfahrung alltäglichen Funktionierens rückversichert, weitere Friktionen. Zuallererst dominieren Kopplungen mit moralisch-ethischen Erfahrungs- und Wissenskomplexen, eben mit den Fragen und Anforderungen, die sich für Subjekte in der existenziellen Situation von Notwehr und Hilfeleistung ergeben. Es handelt sich um für den Krieg offensichtlich entscheidende Strategie moralischer Legitimierung, in Habermas-Worten, Befürworter wie Gegner des Einsatzes bedienen sich einer glasklaren normativen Sprache. Zitat. Die Transparenz dieser Sprache darf man allerdings nicht, wie Habermas in seinem Beitrag in der Zeit nahelegt, auf argumentativem Niveau vermuten. Moralische Klarheit produziert der mediopolitische Diskurs vielmehr durch die Reduktion einer komplexen, regional- und weltpolitischen, kulturellen, wirtschaftlichen, militärischen und so weiter Situation auf eine einfache, transparente Interaktionssituation, deren Handlungslogik dem Schema trivialer, literarischer oder filmischer Erzählungen entspricht. Diese Komplexitätsreduktion aktualhistorischer Situationen auf existenzielle Subjektsituationen stellt eine der wichtigen Funktionen von Politik und Massenmedien für militärische Eskalation dar. Für diesen Balkankrieg lässt sich diese Situation wie folgt zusammenfassen und nun montiere ich verschiedene Zitate. Er, Milosevic, beraubt, vergewaltigt, vertreibt und ermordet die Albaner. In seinem Land mit äußerster Brutalität, da können wir, die internationale Gemeinschaft, uns nicht wegducken, sondern müssen bekennen, dass man Frieden sichern kann und dadurch, dass man dem, der die Menschen drangsaliert und verdrängt, in den Arm fällt. Zitat Ende. Strukturelle Momente solcher Military Thriller sind auf Gegenidentifikation angelegte, extrem personalisierte Feindbilder. Ich erinnere an Khomeini, Saddam, Aidid, Milosevic. Das wird die Frage sein, wer der Nächste sein wird. auf der Ebene kollektiver Identitäten die suggestivpauschale Gleichsetzung ganzer Bevölkerung, die Serben, die Iraker, ich zitiere das einfach weiter, die Flüchtlinge, die Albaner oder dieses Unwort, die Asylanten, mit diesen Charakteren inklusive ihrer Inhaftnahme in Kollektivschuld und eine antagonistische Positionierung von wir und ihnen Gruppen, die keine Alternativen zulässt. Die Opposition lautet, wer gegen Tornados ist, ist für Milosevic. Ein Netz von Bildern und Metaphern, diskursanalytisch sprechen wir von den Kollektivsymbolen, unterstützt die Konstituierung dieser Charaktere ebenso wie die von ihnen verbundenen Subjektsituationen. Die auf Identifikation angelegte Position der Wir-Gruppe erhält immer den Status eines quasi juristisch zurechnungsfähigen Subjekts, während die Position des Bösen entweder als kalkulierende und gleichzeitig auch zu kalkulierende, häufig gerissene Person erscheint. Zitat: Milosevic ist der größte Spieler der 90er Jahre. Oder sogar als gefährliches, subjektloses Chaos dargestellt wird, das Bilder wie Fluten, Feuersbrünste und Wahnsinn symbolisieren. Im Falle der Brandstifter Milosevic, der Feuer auf dem Balkan legt, gehen diese beiden Möglichkeiten ineinander über. Ebenso wie die dichotomisch positionierten Charaktere sind auch die Handlungsoptionen der bedrohlichen Subjektsituation, in der die Aktanten aufeinandertreffen, alternativlos strukturiert. Entweder man tut was oder es siegt das Böse. Entweder man löscht oder man verbrennt. Gegen subjektlose Gegner hilft kein Verhandeln, sondern nur noch reines technisches Verhalten, eben den Einsatz professioneller Krisenreaktionskräfte. Einen irrsinnigen Brandstifter und Vergewaltiger bringt die Polizei in die Anstalt, das Feuer löscht die Feuerwehr, Flüchtlingsströme müssen man dann auffangen und eindeichen. Den guten Charakteren eröffnet diese Alternativlosigkeit der Situation stellvertretend für die gesamte Wir-Gruppe die Möglichkeit pathetischer Bekenntnisse ihrer komplexen, oft tragischen Persönlichkeiten, wie wir sie aus dem Hollywood-Kino kennen. So die bereits zitierte Angelika Bär: Ich merke es ja an mir selber, die Seele brennt. Ich bin verzweifelt, aber ich habe keine Zweifel. Ich sehe keinen anderen Weg. Wie zwischen vier Gäule gespannt, erlebte sich bekanntlich der Außenminister, nachzulesen in der FR. Die bereits zitierte Journalistin Vera Gasserow erklärt diesen Pathos-Effekt, in dem die Repräsentation der entgegengesetzten Positionen der öffentlichen Debatte in Gestalt einer tragischen Persönlichkeit gelingt, die Akzeptanz für diesen Krieg. Ich zitiere: Eine Gesellschaft fühlt sich gerade wegen dieser Zerrissenheit weitgehend im Einklang mit dieser Regierung. Der Krieg um Kosovo ist das Schlimmste, was einer rot-grünen Koalition passieren konnte, aber er ist ihr bisher gelungenstes Kapitel Politik. Zitat Ende. Eine wichtige Wechselwirkung im Rahmen dieser symbolisch konstituierten Subjektsituation und Mikrogeschichten von Notwehr und Hilfeleistung entwickeln, die von den modernen audiovisuellen Medien ständig massenhaft und mehr oder weniger in Echtzeit produzierten O-Töne und authentischen Bilder. Zum einen verleihen sie quasi als Beweise den einfachen Geschichten die notwendige Authentizität und zum anderen erhalten die sprachlosen Zeugnisse und Bilder selbst durch die existenziellen Geschichten ihre klare und eindeutige Botschaft. Dieses menschliche Elend, diese entsetzliche Verstümmelung von Körpern, das war er, Milosevic. Die Serialität und Ähnlichkeit der Bilder produziert darüber hinaus laufend historische Analogien, die die Mikrogeschichten von Kampf und Nothilfe in den Rahmen von Geschichten größeren Umfangs einfügen. Diese mittleren Geschichten werden in den Massenmedien sozusagen unter der gleichgültigen Oberfläche der laufenden Aktualität und Themenkonjunkturen fragmentarisch gesponnen und weitergesponnen. Und sie sind die notwendige Voraussetzung dafür, ein Tagesgeschehen diskursiv überhaupt erst als ein Ereignis zu konstituieren. Wir kennen diese Bilder aus Bagdad, bestätigt zu Beginn des Krieges der ARD-Korrespondent in Pristina Elias Birdl. Das Wissen der Fernsehzuschauer. Bei Scharpings Massakerbildern sehen wir auch Kambodscha, die Leichenberge des Pol Pot-Regimes. Und Scharping spricht von Baseballschlägern, mit denen Leichen zertrümmert wurden. Und wir sehen die Überfälle von Neonazis in Brandenburg und anderswo. Und von KZs ist auch schon die ganze Zeit die Rede, von Auschwitz. Die Bilder aus dem Kosovo vervielfältigen sich also ungesehen gesehen. Welche Funktion hatten diese Friktionen im historischen und literarischen Wissen für die Führbarkeit dieses Krieges? Gefährden sie eher die Normalisierung dieses Hightech-Krieges mit höchsten Eskalationsrisiken zu einem arbeitsteiligen Polizeieinsatz oder erweisen sie sich als ein im schlechtesten Sinne produktiv? Sicherlich holen die mediopolitisch induzierten Evokationen der Nothilfe- und Kampfszenen den Krieg hierher zurück, in unser Bewusstsein. Die Elends- und Schockbilder, von denen ich gesprochen habe, erregen Mitleid und lösen Ängste aus, schockieren und verletzen. Damit schaffen sie ja zugleich Motiv und Legitimation des NATO-Angriffs. Das halte ich nicht aus. Das muss weg. Da muss man was machen. Da kann man doch nicht tatenlos zuschauen. Und die reibungslos funktionierende Arbeitsteilung der westlichen Gesellschaften gibt ihren Bevölkerung den Schlaf und ihren Alltag zurück. Seien es die sofort initiierten Spendenaktionen, aber bitte keine Sachspenden, oder eben die NATO-Krisenreaktionskräfte. Zugleich heißt dies dann aber auch, dass die Glaubwürdigkeit dieser professionellen Helfer in der Not strikt davon abhängt, ob ihre Aktionen im szenischen Rahmen der Interaktionssituation bleiben. Die existenzielle Subjektsituation kämpferischer Nothilfe gegen das Böse und für das Leben erfordert, wenn sie glaubwürdig sein soll, selbstlosen Einsatz, Risikobereitschaft und Opferwillen. Es geht um Stolz und Würde, Demütigung und Gesichtsverlust. Zum Kämpfen gehören zwei, die kämpfen können und kämpfen wollen, umreißt der Frankfurter Konfliktforscher Karl-Otto Hondrich diese Subjektsituation. Der NATO-Luftkrieg entsprach diesem Bild nicht. Der Weltpolizeibefürworter Jürgen Habermas beobachtete in der Zeit mit einiger Nervosität, Zitat: Auch die beabsichtigten Zerstörungen, die brennende Tabakfabrik, das lodernde Gaswerk, die zerbombten Hochhäuser, Straßen und Brücken, die Ruinierung der wirtschaftlichen Infrastruktur eines durch UN-Embargo ohnehin geschädigten Landes steigern die Unruhe. Jedes Kind, das auf der Flucht stirbt, zerrt an den Nerven. In den Verlautbarungen unserer Regierung ist ein gewisser schriller Ton, ein Overkill an fragwürdigen geschichtlichen Parallelen, so als müsste Fischer und Scharping mit ihrer hämmernden Rhetorik eine andere Stimme in sich selbst übertönen. Ist es die Furcht, dass das politische Scheitern des Militäreinsatzes, also wohl auch der Verlust der Akzeptanz, Fragezeichen, die Intervention in ein ganz anderes Licht rücken könnte? Würde man dann nicht von dem Polizeieinsatz, den die NATO hochherzig für die Völkergemeinschaft unternimmt, ein ordinärer Krieg übrig bleiben, sogar ein schmutziger Krieg, der den Balkan nur noch in größere Katastrophen gestürzt hat, fragt sich Habermas in der Zeit am 29. April 1999. Stellt die Applikation kultureller Schemata ebenso wie das Funktionieren des Medienrituals selbst einerseits bereits grundsätzlich eine Normalisierung von Ereignissen durch die dokumentarisch-politischen Massenmedien dar, so erweist sich der mediopolitische Kopplung des Krieges mit literarisch inszenierten moralisch-ethischen Komplexen andererseits als ambivalent für die Logik der NATO-Eskalationsstrategie. Sie verschafft ihr die notwendige Akzeptanz, kann andererseits jedoch jede medienöffentliche Demonstration der exterministischen Konsequenzen des Krieges leicht konterkariert werden. Durch die serielle Gleichförmigkeit der ausgestrahlten O-Töne und Bilder, ihre Dauerpräsentation nutzt darüber hinaus ihren authentizitätsverbürgenden Charakter ab. Dies gefährdet die Glaubwürdigkeit dieses Szenarios und vermindert damit auch dessen Sinngebungskapazität. Wie steht es mit anderen Friktionen, Kopplungen und Kurzschlüssen mit weiteren Erfahrungs- und Wissensbereichen, zum Beispiel mit der Praxis der kriegsführenden Spezialisten selbst? Hier signalisierten zum Beispiel die nur anfangs verwirrenden Ausdrücke der militärischen Fachsprache, dass über dem Balkan ein Krieg professionell geführt wird. Aber wie stand es mit der dauernden demoskopischen Rückkopplung an das Volk, die sonst jeden politischen Prozess fast täglich, doch zumindest wöchentlich, nicht nur in aktuellen Debatten, sondern auch ausführlichen Analysen und Kommentaren begleiten? Wie mit der ökologischen Dimensionierung des Kriegsgeschehens, der friedenspolitischen Debatte in der Bevölkerung und schließlich insbesondere mit den Kopplungen zu ökonomischen Zyklen? Solche Friktionen ereignen sich erst in den letzten Wochen des Krieges häufiger. Ist deshalb zu vermuten, dass es um potenzielle Störung der Normalisierung des Krieges zu einem selbstgenügsamen Geschehen außerhalb unseres Alltags handelte. Zumindest lässt sich sagen, dass die Chancen für störende Friktionen in dem Maße steigen, wie die Erklärungs- und Sinngebungskapazitäten des moralisch-literarischen Szenarios schwinden. Dies produziert Leerstellen in der Medienberichterstattung, die Raum geben für neue Fragen. Neue Fragen können neue Zusammenhänge herstellen. Waren es diese lauter werdenden Fragen, die den Luftkrieg zu einem möglicherweise unplanmäßig frühen Ende gebracht haben? Fragezeichen. Soweit erstmal die Einschätzung.
Danke, Frank Wichert, für die Ausführungen. Ich glaube, diese Ausführungen haben unsere ganze Konzentration erfordert. Ich hoffe, dass noch genug Energie für die Diskussion übrig ist und ersuche um Diskussionsbeiträge respektive Fragen. Bitte. Ja, bitte.
Ein Aspekt fand ich ganz wichtig in den Ausführungen, dieses Moment dieser Konstruktion von Wir. Ich stelle fest, dass dieser Begriff Wir sehr häufig quasi gleichgesetzt wird mit die internationale Gemeinschaft. Und dieser Begriff wiederum, internationale Gemeinschaft, den halte ich zum Beispiel für einen puren Mythos. Weil internationale Gemeinschaft hieße, dass sämtliche Staaten, die es auf der Welt gibt, quasi damit gemeint sind. Mit internationaler Gemeinschaft hat man eine Zeit lang mal die UNO gemeint, dann hat man die NATO gemeint und das sind bekanntlich nur 19 Staaten. Und man hat im Grunde genommen für ein paar wenige Staaten was herausgenommen, dass die quasi in eine bestimmte Region intervenieren und das quasi aber im Sinne aller. Fragt man die UNO-Vollversammlung, ist die Position bezüglich dem NATO-Krieg relativ eindeutig, nämlich eine überwältigende Ablehnung. Das heißt, ich denke, dass man einfach diese Begrifflichkeit internationale Gemeinschaft benutze ich zum Beispiel nicht mehr, sondern sage einfach, es geht um die NATO-Staaten oder es geht um die US-Regierung, die deutsche Regierung und so weiter.
Ja.
Und das Gleiche ist mit diesem Begriff Wir. Es wird sehr häufig gesagt, ja, wir müssen doch was tun. Und ich stelle dann immer mehr an die Leute die Rückfrage praktisch, wer ist denn wir? Bist du der NATO-Pilot oder bist du der Außenminister oder sowas? Oder was ist deine eigene Handlungsebene? Also wo kann eine Person selbst eigenständig was handeln? Und da hat das auch sehr viel damit zu tun, dass man quasi was delegiert an den Staat und sagt, ihr löst es und ich selber will aber nichts damit zu tun haben. Eines der Zeichen ist ja zum Beispiel so diese KDV-Zahlen in Deutschland, die ja immer weiter steigen. Man selber will mit damit nichts zu tun haben, aber das, was da passiert, wird im Grunde genommen akzeptiert oder hingenommen. Und ich denke, diese Muster aufzubrechen, zu sagen, dieses Wir gibt es nicht, diesen Mythos der internationalen Gemeinschaft gibt es nicht, das ist unsere Aufgabe.
Ja, also das Wir ist natürlich, ich muss jetzt dabei sagen, das Wir haben wir mal auch in einem ganz anderen Zusammenhang untersucht und das Wir, jetzt komme ich mal wieder ein bisschen auf diese Wissenschaftssprache, ist kollektivsymbolisch natürlich sehr ambivalent. Also wir kann der Fußballclub sein, wir müssen den FC was weiß ich nicht besiegen. Da ist auch diese Gruppenformierung drin. Das Wir kann gesteigert werden, wir die Partei bis hin zum Wir Deutschland und hinauf G7 und so weiter und so fort, was alles Wir sind. Die Funktion besteht darin, dass das Wir sozusagen evoziert, nahelegt, wir sind uns alle einig. Das ist ja so der Aspekt. Und wir handeln jetzt gemeinschaftlich und so weiter. Da sind ja solche Fantasien drin, dass man sagt, ich habe es ja auch so gesagt, diese literarischen Vorgaben. Wir entschließen uns jetzt, dagegen vorzugehen. Das erscheint manchmal so ein bisschen wie Raumschiff Enterprise. Da ist die ganze Crew dabei, ein Wir zu formieren, dass das Böse im Grunde genommen besiegt. Das ist so diese polare Struktur, die da häufig eingesetzt wird. Und in anderen Zusammenhang gerückt, da haben wir auch in der Vergangenheit sehr viel geforscht, ist das Gegenüber das Die. Wenn ich jetzt von subjektlos gesprochen habe, dann sind es die Massen. Die Massen treten häufig auf bei dem sogenannten Killwort der Asylanten. Die sind auch alle gleich. Die überfluten uns Ameisen gleich, überrennen sie uns und entsprechen nicht dem Wir, das heißt unserer, ganz schlimmes Wort, unserer Mentalität, da haben wir erhebliche Probleme mit. Also das ist so eine Wir-Die-Dichotomie, die da eingesetzt wird. während dieser Status, der Subjektstatus evoziert und nahelegt, natürlich ein konkreter Er ist. Das ist immer ein Feind. Es gab natürlich im Wechsel der Geschichte, waren es sämtliche russischen Präsidenten, die waren ja auch alle im Reich des Bösen, aber sie hatten ja so individuelle Züge, was dann teilweise so die Massen, diese marodierenden Armeen und so weiter dann eben nicht nahegelegt haben. Aber solche, das muss man wirklich sagen, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich an, mein Raumschiff Enterprise, aber es sind solche Geschichten, die solche narrative Strukturen, die man ja tagtäglich, wenn wir Fernsehen gucken, beobachten kann, dass man sagt, yo, da ist jetzt so ein Feind oder da ist jetzt so eine Massenbewegung, da fühlen wir uns aufgefordert, berufen und so weiter, dagegen vorzugehen. Also das ist diese Komplexität einerseits der Information. Ja, und dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, ja, mit welchen Informationen wird denn da zu Beginn des Krieges umgegangen? Da haben wir einen Militärsprecher, einen Experten, der sagt, haha, die Strategie, wenn wir bomben und so weiter, wir haben unglaubliche Flugzeuge kennengelernt und Hubschrauber kennengelernt und was die alle können. Also da wurde ja ein unheimlicher Wissensbereich aufgebaut, das Individuum wurde subjektiv aufgerüstet, sodass man sich unterhalten konnte, hey, hast du gehört, der Hubschrauber da, der kann das und das und der wird gar nicht vom Radar erfasst und so weiter. Alle waren wir auf einmal Experten und haben gesagt, Mensch, da ist so eine Technik im Gange und was wollen die dagegen anrichten, gegen unsere tolle Technologie. Also einerseits Friktion, Bruch, Kopplung mit militärischem Wissen. Dieser Bereich moralisch, ethisch, also ich sage jetzt nur mal Scharping, diese Bilder und was er dann an Geschichten gebracht hat, also wie die Leute umgebracht werden und auf welche Arten und Weisen und so fort. Das war ja ein Horrorkino, also so ein Film würde ja zensiert und gar nicht ins Kino gelangen, der diese Sachen einfach darstellt. Das ist also diese Kopplung mit diesem moralischen Entrüstungselement. Klar, Politiker und Meinungsleute haben sich dann natürlich dann zu Beginn des Krieges auch dann geäußert. So, und dann erleben wir zum Ende des Krieges auf einmal, die sagen, ja, was die da alles abgeschmissen haben an Bomben, wenn das im Boden sickert, was passiert denn damit? Was ist denn mit den Flüssen und so weiter? Aber das sind Fragen, die sind ja erst weitaus hinterher gestellt worden. Oder ich sage jetzt ganz überzogen, die armen friedenspolitisch engagierten Menschen, die dann natürlich auch in die Talkshows reinkommen und dann sagen, ja, man hätte schon viel mehr früher etwas unternehmen müssen und können und so weiter und so fort. Und die sagen, ja, dann eigentlich mit dem Argument immer ausgehebelt werden, naja, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, jetzt können wir nicht mehr anders und so weiter und so fort. Also diese Aktanten, diese Figuren werden ja dann erst gegen Ende befragt und vorgeführt, teilweise auch. Und man erreicht dadurch eigentlich nur, dass sie sagen, ja, das sind ja solche Leute, die da im Hätte, Wenn und Aber reden und jetzt müssen wir handeln und jetzt müssen wir eben dann davor gehen. Das ist also diese Struktur, dass man danach guckt, mit welchen Argumenten wird ein Krieg geführt, wird er angezettelt, wird er legitimiert, wie ich sagen würde, was kommt da zusammen und vielleicht so zum Schluss die Hypothese, dass eben systematisch Aussagen, andere Wissensbereichen ausgeschlossen werden, in den hegemonialen Medien, das heißt also in den groß verbreiteten, auflagenstarken Zeitungen, nicht verbreitet werden. Toll, was ich gerade gehört habe, ja, wir haben schon mal einen Sendebeitrag da gemacht, aber man muss sich leider die Frage stellen, wen erreicht es und wer hört und wer kommt in den Besitz alternativen Wissens und kann sich da eben sozusagen eine andere Meinung bilden, wenn Normalbürger eben die Öffentlich-Rechtlichen und die paar Privaten, wo die Differenzen nicht mehr so groß sind, eigentlich nur konsumieren.
Ja, ich will selber mit einer Stellungnahme zu Wort melden. Sie haben in Ihre Ausführungen ein paar Mal den Begriff postmoderner Krieg erwähnt und tatsächlich war es ganz unmittelbar im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg so, dass in der im Feuilleton dieser Begriff einige Male gebraucht worden ist, um diesen Krieg zu charakterisieren. Aber nicht nur das, sondern es ist allgemein in verschiedenen friedenswissenschaftlichen Debatten dieser Begriff postmoderner Krieg en vogue. Und ich bin hier zum Teil skeptisch und möchte das vielleicht mit kurzen Worten erläutern, warum ich glaube, dass er sehr wohl charakterisiert, also der Begriff postmoderner Krieg, dass hier neue Technologien zur Anwendung kommen, aber dass er mitunter insofern Erkenntnis fehlleitet, weil er tatsächlich nahelegt, dass sich Wesentliches am Krieg geändert hat. Also ein Punkt, zum Beispiel die militärische Massenmobilisierung. Tatsächlich ist es so, dass im Zusammenhang mit dem Krieg der NATO gegen Jugoslawien es keine militärische Massenmobilisierung wie beim Ersten Weltkrieg oder beim Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Das kann aber sehr verschiedene Gründe haben. Alleine wenn man das Kräfteverhältnis ins Auge fasst, der Kriegsparteien, die hier gegenübergestanden sind, dann wäre ja das nahezu ein bisschen absurd, wenn von Seiten der NATO hier Massenmobilisierung also tatsächlich stattgefunden hätte. Auf der anderen Seite war ja so doch zweifelsohne so, dass von jugoslawischer Seite hier durchaus Mobilisierung stattgefunden hat, also breite Mobilisierung von militärischem Potenzial zur Verteidigung gegen diese Angriffe. Ein weiterer Punkt in dem Zusammenhang ist dieser Begriff der Reduktion, der durch die Medien passiert. Es ist tatsächlich so, also wie Sie das sehr anschaulich geschildert haben und wie Sie wahrscheinlich nicht kann, dass hier diese filmreifen Inszenierungen in den Medien gelaufen sind. Aber ich stelle mir die Frage, ob das tatsächlich sozusagen im Wesen etwas Neues ist. Wenn ich, was Sie verschiedene historische Beispiele mir vor Augen führe, was Sie wie zum Beispiel die Entsendung eines Kontingents der, jetzt verwende ich wieder den Begriff, internationalen Gemeinschaft zur Niederschlagung des Aufstands der Boxer in China, dann war es auch dort der Anlassfall der Ermordung von christlichen Missionaren und dann im Ergebnis die Ermordung des deutschen Gesandten, die hier entsprechende Bilder und eine entsprechende damals hat es noch keine Filme gegeben, glaube ich zumindest nicht als Massenmedien, aber ich glaube sehr wohl, dass die Propaganda auch hier in diese Richtung gewirkt hat. Also man könnte den Bogen sehr weit spannen bis zurück zu den Kreuzzügen, wo ja doch ganz ähnliche Bilder produziert worden sind, wie sie die nichtgläubigen Sarazenen, die hier da das heilige Land besetzt halten und dort quasi Schmutz und weiter auf diese geheiligte Erde bringen, die dann durchaus notwendig war, um für damalige Verhältnisse gewaltige Massenmobilisierung zustande zu bringen. Ich denke, neue Technologien spielen natürlich bei allen diesen kriegerischen Ereignissen eine enorme Rolle. Primär einmal im militärischen Bereich, klarerweise. Wir leben in hoch arbeitsteiligen Gesellschaften und wenn ich mir jetzt vor Augen halte, was ein Stealth-Bomber kostet, ich weiß jetzt die Zahl nicht, vielleicht weißt das du auswendig, Tobias, dann legt es schon nahe, dass jetzt nicht Massen unmittelbar an den Kriegsschauplatz mobilisiert werden, aber sehr wohl sozusagen das wirtschaftliche Potenzial von einer arbeitsteiligen Massenproduktion mobilisiert werden muss, damit überhaupt so ein Kriegseinsatz möglich ist. Mhm. Weil, ich will jetzt da nicht mit Zahlen hantieren, aber ich denke, mitunter Verlängerung, dreimonatige Verlängerung des Bombardements der NATO in Jugoslawien hätte unmittelbar zum Beispiel zur Folge haben können, dass in weiterer Folge dann der Verteidigungsetat in verschiedenen Staaten der NATO um 1-2% angehoben werden muss. Und das ist dann sehr wohl eine Frage, ob quasi die Regierenden die Möglichkeit haben, das eigene Volk dafür zu mobilisieren. Um es abzuschließen, bei Elias Canetti liest man in Masse und Macht, dass Krieg die Kunst ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt die größere Masse an Menschen zu mobilisieren. Und ich denke, dass diese Grundtatsache und sagen so auch diese ganze Instrumentalisierung von Mobilisierung für die eigenen Interessen von Regierenden oder Herrschenden in dem Zusammenhang aufrecht ist. Nur verändert sie sich eben in ihrer Erscheinungsweise durch die Existenz von neuen Technologien. Sowohl was jetzt die Militärtechnologie anbelangt, aber auch natürlich was die Mobilisierungstechnologie anbelangt, eben über die modernen Medien.
Ich möchte jetzt vielleicht jemand anders zitieren, und zwar Ernst Jünger. Der hat im Krieg ja, was wir heutzutage nicht mehr sehen, immer das gesehen, in seinen Stahlgewittern beschrieben, nämlich die reinigende Kraft eines Krieges für die Bevölkerung. Also man kann sich innerhalb eines kriegerischen Geschehens auch all derjenigen entledigen, die vielleicht Gesellschaft nicht besonders anerkannt sind. Und er spricht dann immer von dieser reinigenden Kraft des Krieges, was diesen totalen Krieg eben evoziert. Dass man mit einem totalen Krieg erreicht, dass sich eine Gesellschaft austobt und wieder wie Phönix aus der Asche neu hervorkommt. Und ich bin mir sicher, dass es diese Stimmen nach wie vor existieren, die einen solchen Krieg eben auch befürworten würden. Nur ist es im medienpolitischen Diskurs so, dass man diese Stimmen möglichst zurückdrängen muss, weil sie nicht mehr in dieses aktuelle Bild eines Krieges reinpassen. Natürlich ist es richtig, dass neue Technologien viel ermöglichen, aber da werden wir vielleicht gleich in der Diskussion noch viel mehr hören, dass man gesagt hat, bloß keine Orden, kommt jetzt wieder nicht mit dem alten Krempel an, dass hier Orden verliehen werden in einer öffentlichen Zeremonie, sondern Jungs, ihr habt euren Job getan, ihr wart erfolgreich, seid erfolgreich. Also dieses Phantasma, was ja allerspätestens nach dem Zweiten Golfkrieg aufkam, mit diesen Präzisionswaffen, dieses Stichwort der chirurgischen Einsätze, das legt da wiederum den Komplex des medizinischen Wissens wahr. Also ich brauche keine Totaloperation für eine Blinddarmoperation, sondern dann wird sauber mit einer kleinen Narbe versehen, was am Ende dabei rauskommt, ein Eingriff durchgeführt. Und was wir am Ende haben, ist eben dieser saubere Eingriff. Das heißt, ich habe ganz gezielt massiv die diesen Notstand, diese Denormalisierungstendenz in dieser Region behoben. Das ist ja das Phantasma. Und das scheint offensichtlich so attraktiv zu sein, dass man sagt, naja gut, wenn ein Haus brennt, wird es gelöscht. Wenn einer etwas stiehlt, wird er verhaftet und so weiter. Wir haben also da eine ganz saubere Geschichte, einen guten Job erledigt. Und dieses Pathos des Militärischen, das wird ja auch nach wie vor relativ flach gehalten. Also deswegen auch diese durchaus Abwendung von der Neukonzeption der Bundeswehr, dieser Ruf nach Spezialisten, dieser Ruf nach den Chirurgen des Krieges wird ja immer lauter. Das Bild des Bürgers in Uniform verschwindet zunehmend, sondern es geht eben darum, einen guten Job zu erledigen, nachdem das Motiv aufgehalten wird. Und wenn man sich diese Reihenfolge anschaut, also wir sprechen da bei uns immer von dieser Salametaktik, da haben wir 1991 ein Interview mit Rühe, wo er immer so zögerlich gefragt wird, ja, wie sieht's denn aus? Deutsche und Blauhelme oder Deutsche nur sanitäre Hilfe oder Deutsche sogar in Kriegsgebieten, wo er so einen ganz schwammigen Kurs sagt, ja, man kann doch nichts Genaues sagen nach dem Motto, aber wir so eine Chronik vorlegen können, dass es ja immer mehr auf dieses Ziel hingearbeitet wurde, dass die Bundeswehr eben zu diesen kriegerischen Einsätzen kommt. Es liegt ja eine Chronik vor. Und dadurch, durch diese Taktik ist es natürlich möglich, dass man irgendwann mal wieder erneut einen Einsatz dann da bekommt und das ja in den Nachrichten verlesen wird. Deutsche kämpfen jetzt in irgendeinem Gebiet und die Bevölkerung nimmt kaum Notiz davon. Ich würde es mal auf eine andere Geschichte runterziehen. Wir erleben es in Deutschland eben sehr stark, dass die Angriffe gegen Flüchtlinge, die permanent durchlaufen, teilweise gar nicht mehr in den Medien erscheinen. Also da ist mal wieder ein ganz besonders schlimmer Fall. Da haben wir wieder Medienberichterstattung, aber das Gros von Angriffen und so weiter ist aus den tagespolitischen Meldungen eigentlich raus. Es wird nicht mehr skandaliert, sondern es wird auch als Teil der Normalität hinuntergezogen, sodass man sagen kann, ja, es gibt ja immer Leute, die was gegen Ausländer haben und das ist so, das kennen wir noch von früher und die sind ja auch nicht anders und warum sollen wir uns darüber aufregen? Eine Normalisierung, ein Hinnehmen und die Frage ist, die man sich stellen muss, ist das irgendwann auch bei den Kriegen so? Und das ist weg von diesem militärischen Großeinsätzen, von diesem totalen Krieg, der mit Feinden geführt wurde. Also vielleicht noch eine filmische Geschichte. Robin Hood brachte einen Mohren mit in der Verfilmung mit Kevin Costner, der in dem Land leben konnte. Deutschland bietet Kosovo-Albanern Asyl und es geht darum nur um die Bekämpfung einer Person oder einer marodierenden Bande, was da früher eben anders gelaufen wäre.
Gut, wir sind, gibt es noch Fragen oder Wortmeldungen? Ja, bitte.
Ganz kurz, ohne Mikrofon, zwischen dem öffentlich-rechtlichen und dem privaten,
Veranstalten, gibt es da Unterschiede in der Berichterstattung? Kann man da was sagen drüber? Haben die mehr Diskussion gebracht, die privaten oder die öffentlichen? Wie war die Vielschichtigkeit? Das würde mich interessieren. Und ein zweites, Sie haben sehr interessant gesprochen, ist mir schwierig. Und gibt es eine Analyse, die sozusagen auf den Medienberichten zu dieser Zeit aufbaut? Also ich habe damals auch ARD gesehen oder ZDF gesehen. Gibt es da schon etwas, wo man sagt, man nimmt diese Schapping-Rede her und analysiert sie und
ja,
stellt sie in eine Folge? Mhm.
Ja, vielen Dank für den Beitrag. Jetzt kann ich auch Werbung machen. Das passt also von der Inszenierung total gut. Also wir haben zum einen, und das ist, muss ich jetzt ganz kurz da sagen, so ein etwas theoretischer Hingang auf diesen Komplexbereich. Wir haben nicht untersucht, welche Differenz zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten besteht. Ich kann ja Ihnen nur eine Einschätzung soweit geben. Also es ist für uns, ich mache es jetzt mal, weil wir sehr viel mit Printmedien arbeiten, so, dass gesagt wird, ich wurde mal in der Universität beschimpft, wie ich denn bei den Intellektuellen da mit Bildzeitungsanalyse ankommen würde. Sie werden ja, könnten ja alle lesen und keiner von Ihnen wird Bildzeitung lesen. Brachten aber dann wortgewandt in anderen Argumentationsformen die gleiche Bildzeitungsargumentationsweise. Also was ich sagen will, ist, so eine Meinung, so ein Diskurs, wie wir sagen, der läuft durch alle Medien durch, wird natürlich sprachlich unterschiedlich differenziert dargestellt. Also wenn Sie ein Argument pro Krieg nehmen, dann ist es in der Bildzeitung oder ich habe mich gerade aufklären lassen, hier die Kronenzeitung, wird plakativ dafür geworben oder es wird so dargestellt und Sie können es auf vielen hundert Zeilen in einer anderen großen Zeitung weitaus differenzierter nachlesen, aber wir gehen so vor, dass wir sozusagen eine Bilanz ziehen und sagen, was ist so der Tenor dieser Berichterstattung, was ist die Kernaussage, was kommt summa summarum dabei heraus. Der zweite Punkt, ich arbeite im Duisburg-Institut für Sprach- und Sozialforschung und wir haben seit anderthalb Jahren ein Großprojekt genau zu diesem Thema laufen, dass wir nämlich verschiedene Zeitungen im Hinblick auf die Darstellung der Pro-Kontra-Argumentation querbeet durch die, ein ganzes Spektrum unterschiedlicher Zeitungen analysiert haben. Wir untersuchen dort den Einsatz von Bildern, welche Wirkungsweisen Bilder, sag ich mal, im Verlauf dieses Krieges haben, dokumentieren, wie eigentlich diese Chronologie des Krieges sich darstellt. Und ich hoffe, dass dieses Projekt in den nächsten Monat als Buchform eben erscheint, aber wir sind da noch immer in der Auswertungsphase, weil wir etliche tausend Artikel haben, die dann von uns bearbeitet werden, sodass wir da auch zu profunden Ergebnissen kommen im Hinblick auf den Gesamttenor der Berichterstattung in unterschiedlichen Medien. Aber Fernsehen muss ich jetzt so ausklammern.
Ja. Es gibt schon eine Beobachtung, die man sagen kann, und zwar die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten gleichen sich hinsichtlich der Suggestion des diskurssymbolischen Wir, was ja eine emotionale Komponente und keine rationale Komponente beinhaltet, immer mehr an die privatrechtlichen Institutionen an, um nicht an Hörerfrequenzen und so weiter und Seherfrequenzen zu verlieren. Meines Erachtens war ja der Aufschwung der Öffentlich-Rechtlichen nach dem Zweiten Weltkrieg in der Erkenntnis zu suchen, dass ein Medium, okkupiert von einer Partei, ganz offensichtlich den Bildungsauftrag, den intellektuellen Auftrag nicht erfüllen kann. Die privatrechtlichen Medien sind ganz eindeutig okkupiert von einer Partei, nämlich vom Kapital. Und sie machen das ganz gut. Sie haben einigermaßen Erfolg. Und der öffentlich-rechtliche, der Zeiler war das Musterbeispiel in Österreich, der ist gekommen. Zuerst war er mal Sekretär beim Kreisky, ne? Dann ist er zum SAT gegangen, glaube ich, oder zu RT, jetzt ist er bei RTL, vorher war er bei SAT. und hat dann den ORF durchkommerzialisiert, aber aus einem guten Grund, weil der ORF hätte sonst die Seherzahlen verloren. Was der Herr Kollege draußen gesagt hat bezüglich der Bild-Zeitung, trifft natürlich bezüglich Kronenzeitung umso stärker zu. Sie müssen ein gewisses Wir-Gefühl der Lesergemeinde etc. erzeugen, aber nicht nur hinsichtlich eines Kriegs, sei es auch hinsichtlich der Geldverschwendung bei einer Oper, sei es hinsichtlich des Onanie-Containers, was ein anständiger Mensch nicht macht am Hauptplatz. Ja? Meine Studenten da drüben mit der Weltkugel gingen medial völlig unter, obwohl es ein sehr interessantes Projekt ist, ist eh wurscht, ja? Weil alles vom Hauptplatz wichsen ganz fasziniert ist. Ja? Ja, und was tut der Öffentlich-Rechtliche? Der Öffentlich-Rechtliche glaubt, er ist etwas besser als das Privatmedium, stellt sich gestern mit der Kamera vor eben diesen Container auf, interviewt den Bürgermeister, der dann unter einem Schirm mit ernster Miene zu sagen hat, so ein wissenschaftlich hervorragendes und intellektuelles und in die Zukunft weisendes Projekt ist eine Ehre für unsere Stadt. Sie sind genau dort gestanden und haben reagiert auf den Boulevard. Und genauso reagieren natürlich hinsichtlich der Berichterstattung, des Filmangebots und so weiter und so fort, die Öffentlich-Rechtlichen auf die Privaten und leider Gottes nicht umgekehrt. Ist aber auch logisch, denn die paar Privaten, nämlich die Freien, die leiden halt leider Gottes wirklich sehr an Publikumsbeteiligung. Ich meine, die haben eine eher homöopathische Zuhörer oder Zusehfrequenz, leider Gottes ist das so. Und was die mediale Vermittlung betrifft, Herr Lechtaler, Sie haben da rekurriert bis zurück, ich meine, meinetwegen bis zu den Kreuzzügen und so weiter und so fort. Man darf eines nicht vergessen, mediale psychologische Beeinflussung im Sinne eben dieser diskurssymbolischen Phänomene funktioniert mit jedem Medium, mit dem primären der Sprache und der Gestik, genauso wie mit dem modernen. Der Unterschied ist lediglich einer, dass unsere Gesellschaft sich in den letzten Jahrhunderten weiterentwickelt hat und heute nicht nur mehr eine Oberschicht emotionalisiert werden braucht, wie bis zum Ersten Weltkrieg bei uns, wo die Gymnasiasten haufenweise ausgezogen sind und die in die Familien diese Begeisterung hineingetragen haben. Heute bedarf es der Bilder, dass auch der bequeme Fernsehkonsument im Lehnstuhl und ein Bild zeigt und es beweist ja nichts, ja, emotionalisiert wird und eben dieses Wir-Gefühl annimmt. Ja. Unsere Gesellschaft ist viel eher medial, nicht in der technischen Struktur zu vergleichen, nicht mit der mittelalterlichen oder mit der neuzeitlichen, sondern viel eher mit der Römischen Republik, ja, die ja auch so Massenspektakel veranstalten mussten, wo der passive Zuseher dann emotionalisiert und sein Agreement dafür hergegeben hat. Karl Marx hat einmal richtig gesagt, der Unterschied zwischen modernem Proletariat und dem römischen Proletariat ist der, das römische Proletariat lebte von der Gesellschaft und die heutige Gesellschaft lebt vom Proletariat. Also das römische Proletariat musste im Spielen und so weiter emotionalisiert werden. Also so sehe ich die Dinge.
Danke. Wir haben leider unsere Zeit schon überschritten und ich kann jetzt die Diskussion nicht mehr fortführen. Was ich noch ankündigen wollte, habe Sie bereits gemacht. Mir bleibt nur noch auf die nächste Diskussion zu verweisen. Nach einer kurzen Rauchpause wird Brigadegeneral außer Dienst Heinz Lockwey über sein Buch Der Kosovo-Krieg – Wege in einen vermeidbaren Krieg referieren. Danke.